Seit einigen Wochen, und für denjenigen, der sich heute erst zuschaltet, wir haben Kassetten. Da kannst du dich, können Sie sich informieren, was wir in den letzten Wochen so gepredigt haben. Wir kreisen um die Frage herum, die im Galaterbrief 4, Kapitel 19 aufgeworfen wird, wo Paulus sagt, ich erleide abermals Geburtswehen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Es geht um die Frage, wozu ist Jesus gekommen? Was wollte Jesus eigentlich tun? Wozu ist er ans Kreuz gegangen? Wozu ist er begraben worden? Wozu ist er auferstanden? Und es lässt sich auf diesen einen Satz zurückführen, auf diesen einen Satz konzentrieren. Er möchte, dass er in dir, in mir Gestalt gewinnt. Dass der Vater, dass Jesus, dass der Heilige Geist durch uns, durch unser Leben sichtbar wird. Und deshalb hat er uns von Neuem geboren. Deshalb sind wir nicht mehr die alten Menschen, der alte, gefallene Mensch, sondern wir sind, indem wir Christus angenommen haben als unseren Herrn, indem wir zu ihm gesagt haben, ja, indem wir also zum Glauben gekommen sind, Buße getan haben, umgekehrt sind von unserem falschen Weg, uns haben taufen lassen, sind wir zu neuen Menschen geworden. Und jetzt ist die Frage, und um diese Frage kreisen sich unsere Gedanken, wie geht das? Was ist das Geheimnis dieses neuen Menschen? Und die Ursula hat bei ihrer denkwürdigen Predigt vor einigen Wochen ein Bild gebraucht, das von C.S. Lewis stammt. Wie viele können sich da noch dran erinnern? Hat sie von einem Huhn gesprochen? Wer weiß es? Also einen Vogel haben wir schon hier, ja? Der sollte jetzt eigentlich im Stall sein. Weil, also irgendwo, im weitesten Sinne, wenn du unsere Gemeinde als Stall bezeichnen möchtest, ja, man spricht auch vom Stallgeruch. Also bist du heute im Stall. So, jetzt muss uns das Huhn erstmal noch ein Ei legen. Also leg uns mal ein Ei. Oh, jetzt ist es kaputt, das Ei. Oh, nein, oh, es ist kaputt. Ah, ein Ei. Schwer, gell? Und die Frage, die C.S. Lewis gesagt hat, ist, oder den Gedanken, den er als Bild gebraucht hat, ist, der Prozess, in dem wir stehen, oder die Schwierigkeit, der wir uns gegenüber sehen, ist, dass wir als alte Menschen, da hat er uns verglichen mit dem Ei. Wir alte Menschen, der gefallene Mensch, ist so ein Ei. Und was Jesus jetzt tut, ist, er lässt das Ei fliegen. Das heißt, dieses Ei kommt in einen Prozess hinein, ein Verwandlungsprozess, sodass es irgendwann fliegen kann. Nun, ich habe leider bei meinen Kindern zu Hause nur ein Huhn gefunden. Vielleicht könnt ihr in dem Huhn auch einen Adler sehen, weil es geht ja nicht so sehr darum, mit den Hühnern zu scharren, sondern mit den Adlern zu fliegen, aber das Praktische an diesem Huhn ist, dass man hier unten ein Ei verbergen kann und dass das Huhn dann ein Ei legen kann. Also, wenn wir jetzt also für den heutigen Sonntag mal annehmen, wir wären dieses Ei, wie kann dieses Ei fliegen? Ja, hat der Jason auch gesagt, ja, dann kannst du es aber oder möchtest du es danach nicht mehr essen, ja? Also fliegt einmal oder vielleicht zweimal. Geht es durch Anstrengung? Geht es durch Willenskraft? Im Grunde ist dieses Bild wunderschön und ich denke, seit Ursula dieses Bild gebracht hat, immer wieder darüber nach. Es geht nicht darum, dass dieses Ei jetzt besser wird und noch besser wird und dass wir es vielleicht noch anmalen und schön machen, sondern es geht im Grunde darum, dass dieses Ei zerbricht. Und dass das, was da rauskommt, in eine andere Dimension hineingebracht wird, eine völlig andere Dimension. So wie das Rollen und das Fliegen zwei verschiedene Dimensionen sind. Und wenn wir anfangen, Christus nachzufolgen, geht es nicht darum, dass wir unseren alten Menschen pudern und parfümieren und waschen und schön anziehen, sondern es geht darum, dass dieser alte Mensch zerbricht und etwas Neues daraus hervorkommt, das in der Lage ist, etwas anderes zu tun, als er vorher tun konnte. Jesus ist kein Religionsstifter. Jesus ist Mensch geworden als wahrer Gott und hat gesagt, folge du mir nach. Jesus lädt uns nicht ein, eine andere Religion anzunehmen, sondern Jesus lädt uns ein in eine Beziehung zu ihm. Und jetzt habe ich eine Geschichte gefunden, über die ich schon letzten Sonntag gepredigt habe und über die ich heute noch etwas mehr sagen möchte, die in ähnlicher Weise diesen Prozess beschreibt. Erinnert euch an die Geschichte, es ist die Geschichte, wo die Jünger auf dem See sind, wo der Wind ihnen entgegenkommt, wo sie Seenot erleiden auf diesem See und wo ziemlich spät oder früh am Morgen Jesus auf dem Wasser ihnen entgegenkommt. Und was ist ihre erste Reaktion, als Jesus da kam? Sie denken, was ist denn das? Es ist ein Gespenst. Das gibt's gar nicht. Ein Mensch, der auf dem Wasser läuft, muss ein Gespenst sein. Und dann sagt Jesus zu ihnen, Leute, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und dann sagt Petrus etwas, was ich unglaublich bemerkenswert finde. Er sagt, Herr, wenn du es bist, und jetzt sind wir im Matthäus-Evangelium im 14. Kapitel, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Wer von euch ist schon mal auf dem Wasser gelaufen? Wie habt ihr das gemacht? Okay, mit einer Matte. Mit Wasserschieren geht es auch vielleicht, aber angenommen, du hast keine Hilfsmittel. 2 Sekunden? Also das geht schneller. Ich habe ja schon mal so fotografiert, aber das ist also eine Bruchteil von einer Sekunde und dann säufst du ab. Also auf dem Wasser zu gehen, wir alle wissen das, das geht nicht. Das geht nicht. Der Petrus weiß das auch. Petrus ist Fischer. Petrus ist Profi in dem Bereich. Und er kommt jetzt auf die Idee und sagt, Jesus, wenn du auf dem Wasser gehen kannst, wenn du es bist, sag mir, befehl mir, zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Und es passiert genau das, was wir alle, die wir schon Jesus nachfolgen, erlebt haben. Wir sind diesem Jesus begegnet und wir haben zu diesem Jesus gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du der Erlöser bist, dann ruf mich in deine Nachfolge. Oder es ist anders gewesen, dass Jesus schon zu uns gesagt hat, komm, folge mir nach. Und dann, vielleicht können sich einige von euch noch daran erinnern, dann haben wir so etwas erlebt, dass wir herausgetreten sind aus dem alten Leben und erlebt haben, mindestens ging es mir, hui, da trete ich in etwas Neues hinein, etwas, was ganz anders war als das, wo ich herkomme. Ich verlasse das Alte, das, was mir Sicherheit gibt, und ich trete hinaus, Jesus entgegen, auf das Wasser, in dieses neue Leben, in diese neue Dimension. Und ich will jetzt die Predigt von letztem Sonntag nicht wiederholen. Ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen, weil es geht ja um die Frage, was passiert da alles und was können wir aus dieser Geschichte lernen? Also wir sehen diesen Petrus, wie er aus dem Boot aussteigt und sagt, ich verlasse alles, was mich festhält, die Sünde, das alte Leben, meine Sicherheiten, die verlasse ich alles und gehe Jesus nach. Ganz ähnlich wie der Zöllner, der am Zolltisch sitzt und Jesus kommt vorbei und sagt, du, folge mir nach. Und er steht auf und folgt ihm nach. Und die Fischer am See, die ihre Netze flicken und Jesus sagt, du, folge mir nach. Und sie kommen und folgen ihm nach. Und dann heißt es hier in dieser Geschichte ganz bemerkenswert: Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Wenn wir diese Geschichte lesen, dann denken wir immer, ah, der Petrus, ja, der Loser. Aber in diesem Vers ist er echt der Hero, echt der Held, der volle Bringer. Da geht er tatsächlich auf dem Wasser zu Jesus. Und wir hören auch noch aus der Geschichte, dass noch nicht die Wellen aufgehört haben und noch nicht der Sturm aufgehört hat. Also da ist Mordssturm, ja, so Tsunami-mäßig und Hurrikan-mäßig haben wir jetzt ja inzwischen die Bilder gesehen. Die Wellen sind auf und ab und da geht jetzt also der Petrus auf Jesus zu. Und als nächstes lesen wir hier, als er aber den starken Wind sah. Es ist offensichtlich so, dass er, als er auf Jesus blickte und diesen Ruf gehört hat, komm, seinen Blick weggenommen hat von dem starken Wind und von den Unmöglichkeiten. Da ist in seinem Herzen etwas passiert, was ihn alles andere für nicht so wichtig werden ließ. Und jetzt läuft er auf Jesus zu und während er auf Jesus zuläuft, sieht er den Wind. Und das ist häufig so, dass wir, die wir schon für einige Zeit im Glauben gehen, plötzlich Widerstände haben, plötzlich Stürme haben, plötzlich Probleme haben, plötzlich kommt uns etwas entgegen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit jetzt um? Meine Töchter, die haben irgendwann das Bedürfnis gehabt, in ihrer Schule einen Gebetskreis zu gründen. Und sie haben genauso das erlebt, was dieser Petrus erlebt, jetzt nicht mit Wasser und Boot, aber ähnlich dramatisch. So eine Schule ist auch so ein richtiges Schiff und wenn man da aussteigt und sich outet als Christ und sagt, du, wir machen jetzt einen Gebetskreis, also das ist ungefähr so, als wenn du da auf so ganz wabbligen Boden mindestens gehst, so Unsicherheit, was ist das jetzt und so, ist ja auch nicht so gerade so in im Augenblick. Also haben sie gesagt, wir machen so einen Gebetskreis. Und dann wurden sie unterstützt durch die Studentenmission und dann hat der Thomas ein wunderbares Plakat produziert, das hing dann da. Das haben sie sich aber auch nicht so richtig aufhängen trauen. So. Also in, so, als wenn es niemand sieht, das Plakat hingehängt. PlayStation, ja, von PlayStation, kennt ihr PlayStation? Ja? PlayStation, PrayStation, PrayStation, dann und dann. Und das war schon der erste Schritt gegen diesen Wind, weil keiner wollte kommen und alle haben das für doof gehalten. Das Erste, was du tun kannst, wenn der Wind dir entgegentritt, ist, dass du so viel wie möglich Kontrolle über diese Situation behältst. Eben sagst, okay, wenn niemand kommen will, dann hängen wir ein großes Plakat hin. PlayStation. Geben nicht auf. Weil Beten ist etwas ganz Wichtiges. Im Übrigen sind wir alle der Meinung, dass Beten wichtig ist, bloß wir tun es nicht. Oder zu wenig. Alle sagen, wir sollten mehr beten. Ja, aber tun wir es tatsächlich nicht wirklich, weil wir nicht wirklich wissen, dass wenn wir beten, tatsächlich der Himmel anhält und zuhört. So, also, und jetzt kamen immer mehr Widerstände in Form von lächerlich machen, Widerstände in Form von, ach, wie doof, Widerstände in Form von, da keiner kommt. Und jede Woche morgens früh sind meine Mädels früh aufgestanden und sind in die Schule gegangen und haben diese Gebetsstunde gemacht. Es ist niemand gekommen. Ich habe gesagt, Leute, finde ich toll, macht weiter. Wenn ihr ein gutes Gefühl dabei habt, wenn es euch jetzt nicht überfordert, macht weiter. An den Werten festhalten, keine Kompromisse eingehen. Integrität. Nicht sagen, ach, lass uns das ein bisschen hinbiegen zu einem Ethikkurs, zu einem Gespräch über Gott und die Welt. Lass uns ein paar Räucherkerzchen da verbrennen und so es ein bisschen möglich machen, dass alle so kommen können, so alle sich so wohlfühlen, so dass wir uns mal so darüber reden, wie es uns so geht. Nein, PlayStation, ja, nicht Tankstation oder PlayStation oder Räucherstation, sondern PlayStation. Und gestern, letzten Sonntag, haben wir eine bemerkenswerte Predigt gehört von Hans-Georg Topf über den Sinn des Leidens. Muss euch diese Kassette sehr empfehlen, die ihr es noch nicht gehört habt. Es ist ganz wichtig, diese Kassette zu hören. Das Leiden, das wir durchlaufen, hat einen Sinn. Es hat einen Sinn. Es ist in der Gesamtökonomie Gottes nicht sinnlos. Das Leiden, das meine Töchter durchliefen mit diesem Gebetskreis, hatte einen Sinn. Es hat in ihnen etwas bewirkt und es hat in der Schule etwas bewirkt. Das Ergebnis ist, dass die Rektorin gesagt hat, als sie dann gesagt haben, wir hängen das Plakat ab, wir schaffen es nicht mehr, hat die Rektorin gesagt, ich halte das für so wichtig, ich lade euch ein, könnt ihr mit mir einmal im Monat beten? Dann kam eine andere Lehrerin rein morgens früh und hat gesagt, was machen die denn da? Die beten, oh, darf ich da auch dazukommen? Ich würde mal sagen, Halleluja. Und das ermutigt mich und das soll euch auch ermutigen, dass wenn ihr den Wind seht, obwohl ihr jetzt da auf dem Weg seid und auf dem Wasser zu Jesus hingeht und ihr den Wind seht, dass ihr nicht euren Blick auf den Wind lenkt und sagt, oh, ein Wind, oh, ein Widerstand. Oh, da ist jemand nicht happy, dass ich jetzt bete. Oh, da ist jemand unglücklich, dass ich jetzt von Jesus erzähle. Oh, das schickt sich nicht. Wer sagt denn das? Wer sagt denn das, dass es sich nicht schickt, von Jesus zu erzählen? Wer sagt es denn, dass es sich nicht schickt, zu beten? Ich habe inzwischen mit 1500 Leuten gesprochen, die alle aus der Kirche ausgetreten sind. Und weniger als 1% war dagegen, dass gebetet wird, weniger als 1% war dagegen, dass das Evangelium gepredigt wird, weniger als 1% hat gesagt, halt den Mund, sag uns nichts davon. Die Leute wollen es hören, wenn du es ihnen sagen würdest. Die Leute wollen es sehen, wenn du es ihnen zeigen würdest. Und die Bibel sagt auch, das Leiden, das verhält sich wie alles in unserem Leben in Sinuskurven. Es gibt eine Zeit, da ist Sommer. Es gibt eine Zeit, da ist Herbst. Es gibt eine Zeit, da ist Winter. Es gibt eine Zeit, da ist Frühling. Und es gibt wieder eine Zeit, da ist Sommer. Und die Bibel sagt, dass an ganz vielen Stellen unser Leiden, unsere Schwierigkeiten sind für eine kurze Zeit. Und sie hören auch wieder auf. Und es kommt wieder eine andere Zeit. Und es kommt wieder eine andere Zeit. Und wenn du jetzt total glücklich bist und total happy bist, genieße es, dass du glücklich bist und dass du happy bist. Aber wisse auch, dass es einen Herbst gibt nach dem Sommer. Und einen Winter nach dem Herbst. Und nach dem Winter ein Frühling. Lass uns nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten.